Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Ende der Bergpredigt, der berühmtesten Predigt, die wohl je gepredigt wurde. Wir könnten sagen, dass Jesus der Messias, der König, uns die Verfassung seines Reiches vorgelegt hat. Er hat uns gezeigt, wie wahre Geistlichkeit aussieht, wie wahre Gerechtigkeit aussieht, wie wir beten können und so weiter. Und jetzt am Ende fordert er seine Zuhörer und auch uns zu einer Entscheidung heraus. Und es gibt nur zwei Alternativen. In Anbetracht von all dem, was Jesus uns gelehrt hat, musst du dich entscheiden. Jesus hat es dargelegt, sein Königreich ist auch keine Demokratie, es ist ein Königreich. Da gibt es nichts am Herumdiskutieren oder Änderungsanträge oder eigene Ideen, die wir einbringen können. Wir haben nur eine Entscheidung. Entweder akzeptieren wir seine Verfassung, akzeptieren wir seine Bedingungen, dann kannst du Teil von seinem Reich werden, ein Kind Gottes sogar, ein Königskind. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an ihn glauben. Oder du akzeptierst es nicht und dann bist du halt draußen. Jesus wird hier im Kapitel 7 noch über zwei Pforten sprechen. In den Himmel, in die Hölle. Er wird von zwei Wegen sprechen. Der eine führt zum Leben, der andere führt zum Verderben. Er wird über zwei Bäume sprechen. Der eine bringt gute Frucht, der andere bringt schlechte Frucht. Und am Ende wird er von zwei Häusern sprechen, die auf zwei unterschiedlichen Fundamenten gebaut sind. Und das eine wird Bestand haben, das andere wird zusammenfallen. Ziemlich klar auf den Punkt. Jesus wird uns nochmal sehr direkt und eindringlich ansprechen. Er liebt uns, er ist besorgt um uns und er will uns fokussieren. Er will sicherstellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Vom Weg in den Himmel, in die Ewigkeit mit ihm und nicht in die Hölle, in die Ewigkeit getrennt mit ihm. Das ist das Allerwichtigste. Und er wird warnende Worte an uns richten, wie er schon vorher gewarnt hat vor Heuchelei, vor Selbstgerechtigkeit, Materialismus und so weiter in der Bergpredigt. Seht ihr, er ist ein guter Hirte. Ein guter Hirte wird nicht nur lehren, sondern er wird auch warnen. Er wird nicht nur die Schafe füttern, sondern er wird sie auch beschützen. Also lasst uns dieses erste Wortbild ansehen, das Jesus uns gibt. Er wird über zwei Pforten oder zwei Türen, zwei Eingangstore sprechen und über zwei Wege. Matthäus 7, Verse 13 und 14. Geht hinein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind es, die auf ihm hingehen. Denn eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Mach mal das erste Bild rein, bitte, Stefan. Bild, das ihr vielleicht schon mal gesehen habt, ein relativ bekanntes, in gewissen Kreisen zumindest bekanntes Gemälde. Der schmale Weg und der breite Weg. Das Bild ist von Charlotte Reilen, einer Pietistin aus dem 19. Jahrhundert. Im nächsten Bild ist so eine modernere Version davon, mehr aufs Heute angepasst. Aber wir sehen in diesem Bild zwei unterschiedliche Pforten und zwei unterschiedliche Wege, auch zwei unterschiedliche Ziele, wo die Menschen letztendlich ankommen. Auf der einen Seite ist die breite Pforte. Ist schön weit, die ist leicht zugänglich, das ist bequem, da ist viel Platz. Da kommst du locker durch, da kannst du alles mitnehmen, was du willst. Und da ist der breite Weg. Ein breiter Weg ist auch bequem, oder? Denkt an eine mehrspurige Autobahn. Schöne ebene, glatte Fahrbahn, viele Spuren, jeder kann sich die Spur aussuchen, die ihm gerade passt, viele Möglichkeiten. Also wenn wir es jetzt geistig umlegen, du kannst Atheist sein oder Esoteriker oder Buddhist oder Moslem oder Relativist oder Humanist sein. Es gibt viele Spuren, die ans Ziel führen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Fahrzeuge, die da drauf passen. Schmale, breite, hohe, niedrige. Du kannst einen LKW da drauf fahren, einen Porsche. Du kannst fahren mit was du willst. Und so dieser breite Weg, der ist attraktiv. Wir machen weite Reisen am liebsten auf der Autobahn als Familie, das ist bequem. Dementsprechend ist auch viel im Verkehr auf der Autobahn, viele fahren da. Und wenn man so dieses Bild anschaut an der breiten Straße, da gibt's, ist die Partystraße, da gibt es coole Autobahnstationen, Raststätten, wenn wir mit dem Bild bleiben wollen. Mit Casinos und Pubs und Bordellen und all dem Zeug. Und auf dieser Straße ist alles erlaubt. Da gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung, keine Regeln auf dieser Autobahn. Jeder fährt, wie er will. Jeder darf leben, wie er will. Was für dich gut ist, ist für dich gut. Was für mich gut ist, ist für mich gut. Jeder darf sich selbst verwirklichen. Hey, die breite Straße, der breite Weg, das ist ziemlich cool. Mit der Masse schwimmen ist eigentlich immer cool, oder? Und meist einfacher. Okay, soweit, so gut. Es gibt nur ein Problem mit diesem breiten Weg und das ist das Ende von dem. Der endet nämlich im Verderben. In der Feuersbrunst oder denkt an eine tiefe Schlucht, wo dann die Autos reinfallen und explodieren und verbrennen. Die Menschen auf dem breiten Weg rasen in ihr Verderben. Und es ist traurig. Es gibt so diesen Spruch, alle Wege führen zu Gott. Nee, das stimmt nicht. Alle Wege führen ins Verderben. Außer einem. Und das ist der schmale Weg. Den sehen wir auf der anderen Seite. Erstmal eine schmale Pforte. Denkt vielleicht an so Hoftore, wo es so das große Hoftor gibt und dann gibt es noch so diese kleine Tür, wo du dich durchzwängen kannst. Vielleicht kennt ihr das noch. Das hatten sie auch in Burgen, Wehranlagen hatten sie solche kleinen Türen, wo Leute noch schnell reinflüchten konnten, aber die man gut verteidigen konnte. Denkt an so eine Tür, so eine enge, schmale Pforte, so eng und so niedrig, dass du nichts mitnehmen kannst. Nur du passt durch. Du musst alles ablegen, was dich hindert, hindurchzugehen. Also diese kleine Pforte, die ist relativ unbequem. Die verlangt Opfer, die ist kostspielig. Da musst du dich entscheiden, entweder oder, da musst du Prioritäten setzen. Jesus hat gesagt in Lukas 14, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und er hat uns in der Bergpredigt schon gesagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Irgendeiner bleibt auf der Strecke. In Johannes Evangelium Kapitel 10, in diesem Bild von dem guten Hirten, da sagt Jesus zu uns, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. In Johannes 14, Vers, den ihr hoffentlich alle kennt, da sagt Jesus, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ist ziemlich eng, oder? Jesus hat es ganz klar gesagt, ich bin der einzige Weg zu Gott, ich bin der einzige Weg in den Himmel. Und wenn ihr hier dieses Bild betrachtet, am Beginn des schmalen Weges steht das Kreuz. Spricht von Jesu Erlösungswerk für uns. Die geistliche Realität ist, wir sind alle Sünder. Wir sind alle nicht perfekt. Wir sind selbstsüchtig, wir sind stolz, wir sind habsüchtig von Natur aus. Wir tun und sagen und denken Dinge, die falsch sind, die böse sind. Wir wissen das eigentlich genau, wenn wir nur auf unser Gewissen hören. Es bezeugt uns das. Römer 3, Vers 23 sagt uns, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Ausgangszustand. Und auf der anderen Seite steht der heilige, perfekte, reine Gott. Und er hat schon im Alten Testament seinem Volk gesagt, seid heilig, denn ich bin heilig. In der Bergpredigt, Kapitel 5, hat Jesus gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist der Maßstab für den Eintritt in das Reich Gottes, in den Himmel. Matthäus 5 hat Jesus gesagt weiter, ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, das waren die heiligen Männer damals, die angesehenen Religiösen, ihr sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, diese heuchlerische Selbstgerechtigkeit, diese äußere religiöse Werksgerechtigkeit nicht weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Unsere Schuld trennt uns von dem perfekten Gott. Ihr könnt es nachvollziehen, wenn ihr eure sauberen, weißen, hellen Sonntagsklamotten anhabt und das Kind kommt rein vom Spielen, ist völlig verschlammt, völlig versault. Ja, Mama will kuscheln. Moment mal. Erstmal umziehen. So sind wir vor Gott. Und wir können unsere Schulden nicht selbst abarbeiten oder irgendwie wieder gut machen oder bezahlen. Es gibt nichts, was wir tun können, um uns selbst zu erlösen. Ich meine, die wirkliche Wahrheit ist, wir häufen jeden Tag noch zusätzlich immer weitere Schuld dazu an. Und die Bibel sagt uns, eine einzige Sünde langt, um uns vom Himmel und von Gott fern zu halten. Also muss es einen ganz, ganz anderen Weg geben, der unabhängig ist von uns. Und das ist der Weg, den wir hier sehen. Weg, den Jesus bereitet hat. Den Gott geebnet hat in Jesus Christus. Er war Mensch, er war Gott. In Jesus ist Gott Mensch geworden. Und Johannes der Täufer hat über Jesus gesagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das Opfer, das Gott bereitet hat, wie er schon tausende Jahre zuvor dem Abraham verheißen hat, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, also von uns allen Menschen. Und Jesus hat ein perfektes, sündenloses Leben gelebt, das wir nicht leben können. Und dann ist er an unser Kreuz gegangen, den Ort, wo Verbrecher hingerichtet werden und bestraft werden. Und er hat sich unsere Schuld aufladen lassen. Er hat unsere Schuld dort gesühnt und bezahlt. Und er ist auferstanden und er bietet uns jetzt ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott an, im Austausch für unsere Sünden seine Gerechtigkeit sein, sündenloses, heiliges Leben. Und es wird wirksam für uns, was Jesus getan hat, wenn wir es für uns persönlich im Glauben annehmen. Wenn wir unsere Schuld eingestehen und bekennen und wenn wir unser Vertrauen von uns selbst wegsetzen, von dem, was wir tun oder nicht tun und auf Jesus alleine setzen und auf das, was er für uns getan hat. Wenn wir uns selbst entthronen in unserem Leben und wenn wir ihn auf dem Thron unseres Herzens lassen und uns entscheiden, ihm nachzufolgen als unserem Retter und Herrn und Erlöser. Wir nennen das auch Bekehrung. Und dann gilt es, dann gilt seine Tilgung von unserer Schuld am Kreuz für uns und die Bibel sagt uns, wir werden eingekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus, die nicht aus uns kommt, die von ihm kommt, die er für uns erkauft hat. Und weil wir in Christus sind, bekleidet mit seinem perfekten, sündenlosen Leben, können wir Gemeinschaft mit Gott erfahren, von jetzt an und bis in alle Ewigkeit. Das ist die frohe Botschaft. Und der Punkt ist, niemand anderer hat je ein sündenloses Leben für dich gelebt, außer Jesus allein. Und niemand anderer hat je sein Leben oder dieses sündenlose Leben für dich gegeben als Jesus allein. Das kann nur Jesus tun. Und deswegen ist er der einzige Weg zu Gott und niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch ihn. Es gibt keine andere Alternative. Entweder du nimmst Jesus oder du gehst verloren. Ist ganz klar. Johannes 3, Vers 36, da hat Jesus gesagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, seht hier, Glauben und Gehorchen ist hier parallel. Werden wir später noch drauf kommen. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer nicht glaubt oder nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Es ist so sonnenklar, da gibt es nichts zu verhandeln, da gibt es nichts zu diskutieren. Entweder du gehst durch die Tür Jesus, du gehst auf dem Weg Jesus, dann wirst du leben mit Gott. Oder du gehst nicht durch Jesus, dann gehst du verloren. So sieht es aus. Und wir wissen ja natürlich, der verweltlichte Mensch, der rebelliert gegen diese Exklusivität, die Gott uns hier vorlegt. Oh, das ist aber so engstirnig und so intolerant, das ist auch unfair. Warum gibt es nicht mehrere Wege? Wir wollen ja jeder am liebsten so unser eigenes Ding drehen und unsere Wahlmöglichkeiten und alles relativieren, dass wir uns dann aussuchen können, wie wir unterwegs sein wollen, das ist so der Geist unserer Kultur. Aber seht ihr, Gott sagt, ich spiele nicht mit bei dem ganzen Ding. Ich bin der Schöpfer, ich bin der Herr, ich bin der König, ich mache die Regeln. Und ich gebe euch zwei Optionen. Die enge Tür, den engen Weg, Jesus oder den breiten Weg, das ist alles andere. Jesus führt in die Gemeinschaft mit Gott. Alle anderen Religionen und Philosophien und Ideen, Vorstellungen, die Menschen sich so zusammenschnitzen, die führen ins Verderben. Das ist es, Punkt. So, und jetzt ist es deine Entscheidung, welche Pforte und welchen Weg du wählen willst. Ist es nicht unfair, dass Gott nur einen Weg geschaffen hat? Nee, es ist erstaunliche Gnade, dass Gott einen Weg geschaffen hat. Hey, es gibt einen Weg von diesem Drecksloch der Sünde raus in seine Herrlichkeit, in die Gegenwart des Schöpfers. Und der war unheimlich teuer, der hat Gott unheimlich viel gekostet. Es war ein Riesenopfer, das Jesus für uns gebracht hat. Denkt an Johannes 3, 16, so hat Gott die Welt, so sehr hat Gott uns geliebt, dass er einen einzigartigen Sohn für uns gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, der sein Leben gibt für seine Freunde. Unvorstellbare Liebe für uns Verbrecher. Also ein unvorstellbar großes, riesiges, kostbares Erlösungsangebot. Hey, du warst zum Tode verurteilt, hast du dir selbst eingebrockt und Jesus hat seinen Kopf hingehalten an deiner Stelle. Weil er den Vater liebt und weil er dich liebt. Und du sagst, oh, das ist zu eng und warum gibt es nicht mehrere Wege? Hey, bist du verrückt? Solltest Amazing Grace singen voll Dankbarkeit. Das ist wie wenn du irgendwie hilflos im Meer herumschwimmst, im Meer herumtreibst, in Seenot, du bist am Absaufen, da ist so ein Hurricane mit Windgeschwindigkeiten von 150 km/h und sturzflutartiger Regen und du treibst auf diesen meterhohen Wellen dahin und ein Seenotrettungsteam riskiert ihr Leben und die fliegen in diesem Sauwetter mit dem Hubschrauber zu dir hinaus und ein Helfer lässt sich an diesem Seil mit dem Rettungsring zu dir herunter und da wird von einer Riesenwelle erfasst und fortgerissen und kommt um und er hat sein Leben aufgeopfert, um dich zu retten und dieser Rettungsring baumelt dir da vor der Nase an dem Seil und du sagst, ach Leute, muss es ein roter Rettungsring sein? Ich will meinen grünen haben mit einem rosa Schweinchen drauf. Ihr seid so engstirnig, was nur ein roten Gebitte. Hey, bist du durchgeknallt? Ergreif den Ring und leb. Und lieb und Dank und Ehre dieses Rettungsteam, das sich für dich aufgeopfert hat, dein Leben lang. Das ist die einzige vernünftige, richtige Reaktion im Angesicht dieses Opfers. Und Jesus ist dieser Rettungsring. Jesus ist dieser Retter, der sein Leben gegeben hat, um dich zu retten. Nur ist es noch viel, viel krasser, was er getan hat. Und deswegen ist es noch viel böser und viel verwerflicher und viel verdammenswürdiger, es abzulehnen. So steig herab von deinem hohen, arroganten Ross und demütige dich und du Buße und wirf dich in seine Arme. Lass dich von ihm versöhnen mit Gott, wenn du es noch nicht getan hast. Hey, wir haben ein erstaunliches, unendlich wertvolles Rettungsangebot in Jesus. Es ist wunderbare Gnade, dass es einen Weg gibt. Und dieses Kreuz am Anfang dieses engen Weges hat auch eine persönliche Komponente für dich. Seht ihr, dieser schmale Weg ist ein Kreuzweg gemeinsam mit Jesus. Weg der Nachfolge. In Lukas 9 hat Jesus gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Also auf gut Deutsch, richte sich selbst hin und folge mir nach aus freiem Willen. Die Pforte ist eng. Du musst alles abladen, du musst alles draußen lassen. Deine Selbstgerechtigkeit, deine Selbstgenügsamkeit, deine Selbstverwirklichung, deine Unabhängigkeit, dein Ich will mein eigener Herr sein wollen, dein Eigenwillen, deine eigene Agenda. Jesus hat gesagt, ganz am Anfang der Bergpredigt in den Seligpreisungen, glückselig sind die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also diesen schmalen Weg beginnst du nackt. Außer Jesus, nur bekleidet mit ihm, mit seiner Gerechtigkeit. Und der schmale Weg beginnt mit deinem Tod am Kreuz sozusagen. Paulus hat im Galaterbrief geschrieben, Galater 2, 19 und 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt in meinem Fleisch, das heißt in meinem irdischen Leib lebe, lebe ich im Glauben und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Philipper 1, Vers 21, das Leben ist für mich Christus. Eine Sache, eine Person, Christus. Und er sagt, mein einziger, mein größter Wunsch ist, dass Christus in meinem Leben, in meinem Leib groß gemacht wird, sei es durch Leben oder Tod. Ein Herr, eine Leidenschaft, ein Ziel, ein Fokus, alle Ehre dem König. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so in meinem Leben. Hier auf Erden. Das ist das Herz eines wahren Jüngers. Das ist Reich Gottes Mentalität. Und das ist wahrer rettender Glaube. Der ist Lebenseinnehmer. Denkt an Abraham. Denkt an Paulus. Eine total veränderte Einstellung, ein total verändertes Leben. Das war nicht nur was, was Abraham oder Paulus irgendwo in ihrem Kopf hatten. Oh, ich glaube. Nee, Abraham ist ausgezogen. wusste noch nicht mal wohin genau. Dem Paulus hat Jesus offenbart, wie viel er leiden wird für seinen Namen und wie er sterben wird, bevor er in den Dienst gegangen ist. Es war nicht nur irgendwas im Kopf, was Theoretisches. Jakobus hat uns gesagt, Glaube ohne Werke ist tot. Also bekehrst dich nicht und lebst dann irgendwie weiter wie bisher. Und du kannst nicht Gott haben und die Welt, Freund von Gott sein und Freund der Welt. Nee, Johannes hat uns geschrieben, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Du kannst nicht Jesus lieben und ungehorsam leben. Das passt nicht zusammen. Jesus hat gesagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Nicht perfekt, aber das wird die Tendenz unseres Lebens sein und der Wunsch unseres Herzens sein. Und dann hinter dieser engen Pforte beginnt ein schmaler, gewundener Pfad den Berg hoch. Nicht der bequemste Weg. Manchmal mühsam, manchmal herausfordernd. Manchmal bringt es sich ganz schön an deine Grenzen. Oft kostet es, oft ist es ein Opfer. Aber wir können nicht alles machen, was wir wollen auf dem Weg. Und es ist sicher nicht der coolste Weg in den Augen der Welt. Frag deine Kinder, ob sie lieber shoppen gehen in die breite Einkaufsstraße und ins Kino oder ob sie lieber mit dir wandern gehen auf den steilen Weg auf irgendeinen Gipfel in den Alpen. Und die Leute auf dem breiten Weg werden dich manchmal auslachen, weil du auf diesem schmalen Weg unterwegs bist. Du musst gegen den Strom schwimmen. Es sind nur einige wenige Wanderer unterwegs, sagt uns Jesus. Aber das Schöne ist, wir sind nicht allein auf diesem Weg. Jesus ist bei uns. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Und er hat uns gesagt, meine Last ist leicht. Da ist Friede, da ist Erfrischung auf dem Weg von Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm. Und wir haben einander als Geschwister, wir können einander ermutigen. Und dann am Ende dieses langen, mühevollen Aufstiegs, was kommt dann? Kommt der Gipfel. Und der ist herrlich. Unersprechlich schön. Und die ganzen Mühen dieses Aufstiegs, all diese Entbehrungen, sind vergessen. Es wird jede Mühe wert gewesen sein. Versprochen. Aber dieser Kreuzweg der Nachfolge Jesu, der Heiligung, der vollen, kompromisslosen Hingabe, der Anbetung mit dem ganzen Leben, ist nicht populär in dieser Welt. Auch nicht in christlichen Kreisen oft. Das Kreuz ist nicht populär, hat der Paulus damals schon den Korinthern geschrieben. Diese Botschaft der Selbstverleugnung, der Buße ist nicht cool. Botschaft der Königsherrschaft Gottes im Leben ist nicht in. Hey, jeder will doch sein eigener Herr sein, sein eigener Gott sein. Und es gibt diejenigen, die predigen, du kannst beides haben. Das Reich Gottes und die Welt. Jesus und deine Sünde, das ist schon okay. Denn Materialismus und Ehebruch, Lust, Drogen, Egoismus, was immer es ist, ist okay, ist kein Problem. Antinomismus ist der Fachbegriff dafür in der Theologie. Anti, versteht ihr, heißt gegen und Nomos ist das Gesetz. Und du kannst große Gemeinden bauen mit dieser Lehre. Hey, du kannst an Jesus glauben und gerettet sein und dabei weiterleben wie der Teufel und weiter dein eigener Herr sein und tun, was immer du willst. Hey, Errettung ohne Buße, ohne Umkehr, Erlösung ohne Nachfolge, ohne Veränderung, so Lulu Wischiwaschi Gnade. Ist eine frohe Botschaft für fleischlich gesinnte Menschen. Paulus schreibt an Timotheus, 2. Timotheus 4, es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Also sie werden sich Pastoren und Lehrer anstellen, die ihnen das sagen, was sie gerne hören wollen. Die ihren eigenen Lebensstil bestätigen, hey, egal wie kaputt oder pervers der ist, die ihnen das Wohlstandsevangelium predigen. Und deswegen wird Jesus als nächstes vor falschen Propheten warnen. Klammerbemerkung übrigens, wenn du dich noch nie unwohl gefühlt hast oder so auf die Zehen getreten gefühlt hast bei einer Predigt, dann ist irgendwas faul. Dann schau dir den Prediger mal genauer an. Weil das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es überführt uns. Es überführt mich jedes Mal, wenn ich mich vorbereite auf eine Predigt. Lass uns Vers 15 lesen. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Es gibt viele solche Warnungen im Neuen Testament. 2. Petrus 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk im Alten Testament, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Und er schreibt hier an die Gemeinde. Die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen, die Herrschaft Jesu. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Hey, die predigen, alles geht und leben auch so. Um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten kaufen. Das waren gute Wohlstandslehrer, die haben versucht, sich zu bereichern auf Kosten der Gläubigen. 2. Korinther 11, Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen, aber es offensichtlich nicht sind. Paulus in der Apostelgeschichte 20, da hat Paulus sich mit den Ältesten von Ephesus getroffen. Und er hat ihnen da gesagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also falsche Älteste, falsche Gemeindeleiter. Ganze Liste, falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Apostel, falsche Älteste. Jesus sagt, hütet euch, passt auf. Und seht ihr, sie kommen aus eurer Mitte, aus der Gemeinde, in Schafskleidern. Mach mal das nächste Bild rein. Vielleicht so ungefähr. Die in Schafskleidern zu euch kommen, die sehen aus wie Schafe, die klingen wie Schafe. Bäh. Preis dem Herrn, Halleluja. Beziehungsweise, vielleicht sind auch die falschen Hirten damit gemeint, die normalerweise in Schafspelzen bekleidet waren. Mach das nächste Bild rein, dann passt vielleicht das Bild. Aber wie auch immer, sie sehen wie Christen aus. Haben den Fisch am Auto, haben den christlichen Slang drauf. Nennen sich Pastor oder Pfarrer oder Südafrika habe ich einen getroffen, der hat sich mir als Apostel vorgestellt oder Prophet oder Ältester. Hey, die haben eine Position in der Gemeinde. Äußerlich alles hui, aber innen alles pui. Jesus sagt, inwendig sind sie reißende Wölfe, in ihrem Herzen wollen sie die Schafe fressen. Wie erkennst du einen Wolf im Schafspelz? Sieht aus wie ein Schaf, redet wie ein Schaf, bäh. Wann erkennst du ihn? Ja, an dem, was er isst. Wenn dieses Schaf Schafe frisst, dann ist es kein Schaf. Also wie können wir sie erkennen? Vers 16, Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen, Trauben oder von Disteln, Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Er wird gerichtet. Deshalb an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also ganz klares Bild. Zum Beispiel ein Apfelbaum wird keine Tollkirschen hervorbringen und der Tollkirschstrauch wird keine Äpfel hervorbringen. Also selbst wenn jetzt diese Bäume genau gleich aussehen würden oder der Tollkirschstrauch sich als Apfelbaum tarnen würde, könnten wir ihn an den Früchten erkennen, was er ist. Gute Baum ist in dem Bild natürlich der Gute, der wahrhaftige Lehrer oder Prophet oder Älteste, der schlechte Baum, die schlechte Frucht ist der falsche Lehrer oder Prophet. Und falsche Lehre kann durchaus geistlich tödlich sein. Dass Menschen glauben, sie sind gerettet, obwohl sie nicht gerettet sind. Dass Menschen vielleicht sogar glauben, dass sie geistlich sind, obwohl sie total fleischlich sind und habsüchtig sind. Also wie können wir unterscheiden? Jesus sagt an den Früchten. Welche Früchte? Ich könnte einerseits gleich automatisch denkt man an die Frucht des Geistes, Galater 5. Also wir können fragen, wie lebt denn dieser Prediger oder dieser Apostel oder was immer? Jesus ähnlich? Wir können mal genauer betrachten, worin fährt er, worin wohnt er? Da haben wir dann schon einen guten Hinweis auf seine Prioritäten. 2. Petrus 2, in der Stelle haben wir gesehen, sie führen ein ausschweifendes Leben, ein irdisch gesinntes, fleischlich gesinntes Leben. Sie sind habsüchtig, wollen sich auf den Kosten von Gottes Kindern bereichern. Hey, gib mir dein Geld oder meinem Dienst dein Geld, damit Gott dich segnet und damit du auch so reich wirst wie ich. Schon mal gehört? In der Didache oder Apostellehre, das ist so ein Schriftstück, eine Kirchenordnung, die älteste Kirchenordnung, die wir haben, so vom Ende des ersten Jahrhunderts. Da waren sie sehr streng mit den reisenden Predigern und Aposteln, die da unterwegs waren damals. Da heißt es, jeder Apostel, der zu euch kommt, soll aufgenommen werden wie der Herr. Er soll aber nicht länger als einen Tag bleiben, wenn es nötig ist, noch den zweiten. 3 Tage aber, wenn er bleibt, ist er ein falscher Prophet. Wenn er sich einnisten will und hier sie verköstigen und verwöhnen lassen will, wenn das sein Fokus ist, dann ist er ein falscher Prophet. Wenn der Apostel weggeht, soll er nur Brot mitnehmen, bis er wieder einkehrt. Wenn er aber Geld verlangt, ist er ein falscher Prophet. Ziemlich straight. Also wenn so ein Diener Gottes ein Fundraiser für sich selbst ist, wenn er wenig über Jesus spricht, dafür umso mehr über das Geld, das du ihm geben sollst, wenn er ein materialistisches Leben lebt und sich Villen baut und in Luxuskarossen herumfährt oder in Jets herumfliegt, sogar sich anschafft, also offensichtlich ein irdisch gesinntes Leben lebt, dann ist irgendwas faul an diesem Baum. Pastor Chuck Smith, der Gründer von der Calvary Chapel, hat uns gelehrt, ein Pastor soll nie über dem Wohlstandsniveau seiner Gemeinde leben. Wir sind da, um zu geben, nicht um zu nehmen. Wir sind da, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Und er hat uns das vorgelebt. Der Apostel Paulus hat gesagt, wenn wir Kleidung und Nahrung haben, dann soll uns das genügen. Diener Gottes soll bescheiden sein. Anderes, was wir gesehen haben in Apostelgeschichte 20, da hat Paulus gesagt, diese falschen Ältesten werden versuchen, Menschen hinter sich her abzusehen. Also so ein kleiner Absalom. Oh, der Pastor Timotheus, der ist ja
nicht ganz so toll wie ich, hört lieber mich predigen, kommt in meine Bibelstunde, kauft meine T-Shirts hier, werdet meine Fans, werdet meine Anhänger. So. Also ihr könnt fragen, redet er viel über Jesus oder vor allem viel über sich selbst? So. Wer steht im Mittelpunkt? Jesus oder der Prediger, sein Dienst? Redet er viel über das, was Jesus getan hat oder viel über das, was er so toll tut? Baut er Gottes Reich oder baut er sein eigenes kleines Reich? Wer bekommt die Ehre? Ist ein Angeber? Manche Prediger sehen so die Gemeinde als Bühne, um sich selbst zu promoten, sich selbst groß zu machen. Hey, wie wär's mit Günther Weber Ministries International? Lasst uns eine Günther Weber Gedächtniskathedrale bauen und dann könnt ihr euch so Buttons kaufen mit meinem Foto drauf. Die kosten übrigens nur 50 Euro, dann ich muss ja die Kathedrale und meine Villa irgendwie finanzieren. Oder auch so ein Warnsignal ist, wenn so ein Prediger oder Leiter glaubt, er hat die Wahrheit für sich alleine gepachtet. Hey, ich bin der Papst. Oder von mir ist die Wachturmgesellschaft, je nach Organisation. Aber ich bin der Einzige, der die Bibel richtig verstehen kann und richtig auslegen kann. Und niemand darf mich in Frage stellen. Ich bin der Gesalbte des Herrn. So diese Tour, da kannst du gleich mal abhaken, wenn du so Sachen hörst. Also erste Frage, wie lebt er denn? Demütig, heilig, genügsam, zufrieden. Jesus ähnlich. Zweite Frage, und die ist vielleicht noch wichtiger, ist die Frage, was lehrt er? Schau nicht auf Äußerlichkeiten, kann tollen Namen haben, toll dastehen, toll reden können, rhetorisch, charismatisch sein, toll drauf sein. Aber was lehrt er? Ist es in Übereinstimmung mit der Bibel? Ist es in Übereinstimmung mit der Natur Jesu? Jesus ist die Wahrheit in Person. Also Leute, wir müssen die Bibel kennen. Und zwar die ganze Bibel. Wenn du noch nie durch die ganze Bibel durchgelesen hast, dann musst du anfangen damit. Heute am besten noch. Besonders die Evangelien. Wir müssen Jesus kennen, Leute, dass wir unterscheiden können, wenn wir irgendwas hören, oh, das passt oder nee, das passt aber jetzt nicht. Im Alten Testament, 5. Mose 13, wurde gesagt, wenn ein Prophet aufsteht und wenn er Zeichen und Wunder tut, hey, ist das nicht das Merkmal eines Mannes Gottes, dass er Zeichen und Wunder tut? Wäre das nicht eine Bestätigung, dass er von Gott kommt? Wenn er Zeichen und Wunder tut und dann sagt, lasst uns vom Herrn abfallen, dann ist er falsch, egal was er tut. Also wenn er von Gott oder von Gottes Wahrheit abweicht, dann ist er ein falscher Prophet. Und dann haben die kurzen Prozess gemacht mit ihm. Oder wenn er was prophezeit, was vorhersagt und es trifft nicht ein. Selbe. Also schau nicht auf Äußerlichkeiten, auf Zeichen und Wunder. Das ist kein sicheres Zeichen, dass jemand von Gott ist. Denkt an die Wahrsagepriester in Ägypten. Also hört zu, was jemand sagt. Prüft alles. Prüft mich. Ich sehe hoffentlich aus wie ein Christ. Bäh. Okay, hier habt Gottes Wort. Prüft, ob das stimmt, was ich euch sage. Wie erkennt ihr, ob ich ein guter Hirte bin oder ein schlechter oder ein guter Lehrer, ein falscher Lehrer? Ja, prüft, was ich lehre anhand von Gottes Wort. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der nicht 100% in Randbereichen, in so Graubereichen der Bibel, wo die Bibel nicht so viel drüber sagt, mit uns übereinstimmt, von mir aus über irgendwelche Details, wenn Jesus wiederkommt, wie es genau sein wird, oder sollen jetzt Frauen Kopftuch tragen im Gottesdienst oder nicht. Ja, solche Dinge, wo Christen manchmal streiten, dass jetzt einer, der da irgendwo ein bisschen was anders sieht, deswegen eine falsche Lehre ist. Bitte versteht es richtig. Aber wenn es um das Zentrum geht, um das, was wir vorhin gesungen haben, um unser apostolisches Glaubensbekenntnis, um die Grundwahrheiten, wer Jesus ist, wer Gott ist, das Evangelium, wie wir Menschen gerettet werden können und in Beziehung mit Gott kommen können. Wie wir heil leben können, also heilig leben, das, was die Bibel uns sagt, nicht eigene Ideen, gesetzliche Vorschriften, sondern wirklich klare Dinge in der Bibel. Heiligung, wenn einer sagt, okay, ist okay, in Sünde zu leben, oder wenn irgendjemand was erlaubt, was Gott uns nicht erlaubt in der Bibel, dann müssen wir unterscheiden und Klarheit haben. Oder wenn irgendjemand mit einer eigenen Privat-Sonderoffenbarung kommt, mit irgendwas, was nicht in der Bibel steht, was nicht übereinstimmt mit dem, was Gott uns in der Bibel offenbart hat. Und wenn dann vielleicht noch kommt und seine private Offenbarung auf dieselbe Ebene stellt, wie Gottes Offenbarung in der Bibel. Oh, hier, wir haben plötzlich ein ganz neues Buch. Buch Mormon oder was immer. Hey, da müssen wir ganz klar beurteilen und verurteilen auch und sagen, das ist falsch. 2. Johannes 7, 1. Johannes 4, konkretes Beispiel, das Johannes uns da gibt. Jeder, der verleugnet, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, das ist der Geist des Antichristen. Ob das jetzt der Joseph Smith ist von den Mormonen oder Wachtumgesellschaft, Prophet der Zeugen Jehovas oder Mohammed. Jeder, der verleugnet, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus. Sorry. Falsche Lehrer lehren falsche Wege in den Himmel. Durch Gesetzlichkeit, durch Werksgerechtigkeit. Denkt an den Galaterbrief, der wurde da dagegen geschrieben. Viele Briefe im Neuen Testament wurden erstmal gegen Irrlehrer geschrieben, die da waren. Vers 21, letzter Abschnitt, den wir uns vornehmen wollen heute. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist. Also Glaube ohne Werke ist tot, ist Selbstbetrug. Wenn du am Strand liegst, im Urlaub, und dann kommt irgend so ein Typ und läuft daher und sagt, Tsunami-Warnung, ich habe im Radio Tsunami-Warnung gehört, lauft alle, lauft in die Berge, hoch, wir müssen in die Berge laufen. Und dann packt er seinen Liegestuhl aus und legt sich selber an den Strand. Dann wirst du sagen, hey, lieber Freund, du glaubst nicht wirklich an die Durchsage, hä? Es ist nur ein Lippenbekenntnis. Herr, Herr. Nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern aktiver Gehorsam. In Lukas 6 hat Jesus gesagt, was nennt er mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Vielleicht sagt der Markus das manchmal auch zu seinen Angestellten, was nennt er mich Chef und tut nicht, was ich sage. Hä? Da stimmt was nicht in dem Bild. Entweder ich bin der Chef oder du spielst deinen eigenen Chef. Aber dann sagt der Chef zu mir. Das passt nicht. Jesus sagt, wenn du mich Herr nennst und nicht tust, was ich sage, dann bin ich nicht dein Herr. Und wenn er nicht dein Herr ist, dann ist er auch nicht dein Gott. Dann spielst du noch immer eigener Herr und eigener Gott in deinem Leben. Dann musst du umkehren davon. Und wir reden hier bitte nicht von jemandem, der von Herzen Gottes Willen tun will und schwach ist und auf die Nase fällt. Okay? Es passiert jedem von uns mal. Aber wir reden hier von der rebellischen Einstellung, von der falschen Haltung, von der Gleichgültigkeit Jesus gegenüber eigentlich und seiner Wahrheit gegenüber. Wer den Willen meines Vaters tut, oh, was ist der Wille des Vaters? Johannes 6 zum Beispiel. Dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, hat Jesus gesagt. Also zuallererst ist der Wille des Vaters, dass wir an Jesus glauben. Johannes 3, ihr müsst von Neuem geboren werden, durch Glauben an ihn, durch das Werk Jesu für euch am Kreuz. Zweitens könnte ich an das denken, was wir letzte Woche gelesen haben. Oder wie Jesus gesagt hat, was Gottes Wille? Alles zusammengefasst, dass du Gott liebst mit allem, was du bist und allem, was du hast und deine Nächsten liebst wie dich selbst. Das ist Gottes Wille. Römer 12, Wille Gottes ist das Gute und das Wohlgefällige, das Vollkommene. 1. Thessalonicher 4, dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. 1. Thessalonicher 5, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes durch Christus für euch. Das sind nur ein paar konkrete Beispiele. Wir könnten, hier, die Bibel, das ist Gottes Wille. Okay, da könnte man noch ganz viele andere Beispiele finden, dass wir beten, dass wir vergeben, dass wir teilen, viele andere Dinge. Aber wir sprechen hier nicht von einem theoretischen Glauben, wir sprechen hier von einer ganz konkreten Vertrauensbeziehung, von einer ganz konkreten Gehorsamsbeziehung mit Jesus, von einem Lebensstil eben auf diesem schmalen Weg. Von einer Reich-Gottes-Kultur, von einer Reich-Gottes-Mentalität. Wahrer, rettender Glaube drückt sich im praktischen Leben aus. Wenn ihr wollt, in Matthäus 3, als wir in Matthäus 3 die Verse 7 bis 12 durchgenommen haben, haben wir über 7 unsichere und 9 sichere Zeichen für rettenden Glauben gesprochen. Vielleicht ist es das wert, mal nachzuhören, wenn ihr nicht dabei wart. Zum Abschluss haben wir heute hier vielleicht die traurigsten und schockierendsten Worte, die Jesus je gesprochen hat in der ganzen Bibel. Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, am Tag des Gerichts, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan im Namen Jesu? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Boah. Wir haben hier Menschen, die getäuscht sind. Die glauben, sie sind errettet, aber es nicht sind. Die glauben, wir sind gute Christen. Aber Jesus nennt sie Übeltäter. Was immer das genau war, diese Sünde oder diese Übeltat in ihrem Leben, in der sie gelebt haben. Und sie haben keine Beziehung mit Jesus. Titus 1, Vers 16, da heißt es über ihr Lehrer, sie geben vor, Gott zu kennen, mit Mund, aber in den Werken verleugnen sie ihn, sprechen lauter als der Mund und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Und seht ihr, diese Leute hier am Tag des letzten Gerichts, die machen ihre Errettung an den falschen Dingen fest. Die beten, die reden hier mit Jesus, wie Christen, sagen Herr, 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 wir haben dir doch vollmächtig, charismatisch gedient, im Namen Jesu. So wie Judas Iskariot auch. Vielleicht wurden sie sogar Apostel genannt. Zeichen und Wunder, viele. Wir haben prophezeit, Dämonen ausgetrieben, Wunderwerke getan, im Namen Jesu. Und sie glauben, sie haben sich dadurch den Himmel verdient, durch ihre Werke im Namen Jesu. Und doch müssen sie am letzten Tag des Gerichts diese schlimmsten Worte hören, die ein Mensch überhaupt hören kann. Von Jesus: Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch niemals gekannt. Ihr hattet niemals diese lebendige, intime Vertrauensbeziehung mit Jesus, die lebensverändernde ist. Und es ist das stärkste Zeichen, dass wir auf dem rechten Weg sind. Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also lass uns es mitnehmen. Wie Paulus uns sagt, jeder prüfe sich selbst, ob in der rechten Beziehung, ob im rechten Glauben steht. Noch ist Gnadenzeit. Noch gilt dieses wunderbare Rettungsangebot Jesu für jeden einzelnen Menschen. Noch ist Zeit, Buße zu tun, zu bekennen, umzukehren, von dem breiten Weg auf den schmalen Weg. Wenn Jesus wiederkommt oder wir zu ihm gehen, weil wir vorher sterben, dann ist es zu spät. Also ich bete, dass Gott uns große Klarheit schenkt. Geistliche Klarheit in dem Ding. Dass das niemanden von uns passiert, dass er getäuscht ist und dass er sich selbst betrübt. Da würde ich weinen drüber als Pastor. Das dritte Bild von den zwei Fundamenten heben uns für nächste Woche auf. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit heute. Lass uns beten zum Abschluss nochmal. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir wissen, es ist die Wahrheit. Und wir spüren, es ist scharf. Es ist wie dieses zweischneidige Schwert, was schneidet zwischen Geistlichen und Menschlichen, zwischen dem, was richtig ist und was falsch ist, zwischen dem, was geistlich ist, was weltlich ist. Und boah, Jesus, du redest heute ziemlich krass zu uns. Aber ich danke dir, dass du klar redest, dass du nicht lulu-wischi-waschi irgendwie Dinge zerredest, dass du uns ganz klar sagst, wo es rangeht. Weil das schenkt uns Klarheit. Da können wir dann unsere Entscheidungen treffen. Und ich möchte beten, Vater, dass jeder von uns die Gnade haben darf, klar zu sehen geistig, wo er steht. Ob er schon in dir ist, ob du ihn hast und er dich hat oder eben noch nicht. Und ich möchte beten, wenn irgendjemand da ist, der sich noch nicht wirklich persönlich zu dir bekehrt hat, sich dir anvertraut hat und dich zum Chef in seinem Leben gemacht hat, dass er es heute tut. Und ich möchte dazu einladen, wenn du das bist und wenn du merkst, Gott hat dich angesprochen, dann da, wo du sitzt, sag ihm das in deinem Herzen. Jesus hat auch gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor dem Vater im Himmel bekennen. Wenn du das tun willst, kannst du von mir aus einfach die Hand heben. Sehe nur ich, sagen, ja, ich will das festmachen. Ich will gerettet sein. Ich will Jesus, ich will diesen schmalen Weg gehen. Ich habe erkannt, es ist die Wahrheit, es ist der richtige Weg. Dann mach es vor, fest. Geh nicht fort, irgendwie lulu wischi waschi. Das Namenschrist, der auf dem breiten Weg unterwegs ist, ist Verderben. Wenn dir bewusst ist, dass du gerade in Rebellion lebst gegen Jesus, dann bekenn ihm das, er weiß es sowieso. Sag ihm das und triff eine Entscheidung, umzukehren, neu anzufangen. Gott sei Dank, Jesus ist der Gott der zweiten Chance, der dritten Chance, der vierten Chance. Er ist so gnädig, er ist so geduldig mit uns. Leute, wenn ich Gott wäre, wären wir schon alle platt, inklusive mir, ich wäre der Erste. Er ist so menschenfreundlich, so geduldig, so liebevoll und sanft zu uns. Aber er sagt zu uns wie zu der Ehebrecherin, ich verdamme dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Ändere dein Leben. Folge mir. Lass uns vielleicht noch eine Minute still sein und einfach diese Gelegenheit nutzen, mit ihm zu reden in unserem Herzen, zu reagieren auf das, was er uns gesagt hat. Dass es nicht verschwendet ist und wir rausgehen und unser Leben vielleicht weiter verschwenden, in die falsche Richtung laufen und dann am Ende unseres Lebens zurückschauen und sagen, es war alles für die Katz. Es war alles für einen Eimer. Und vielleicht diese furchtbaren Worte hören, die Jesus zu diesen falschen Lehrern gesagt hat. Hey, ich will von ihm hören, gut gemacht, du guter und treuer Knecht. Geh ein in die Herrlichkeit deines Herrn. Vater, mach das zu unserer Leidenschaft. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Lass uns noch einen Moment Stille halten, bevor wir das letzte Lied singen.
Gebe euch Frieden. Amen.